Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Aber wir sind ja der offenste Podcast.
Der offenste Podcast aller Zeiten. Oh yeah, los geht's. Wir sind die Hitzewelle in euren Ohren. Ganz kurz, also Wasser im Ohr, der Podcast rums und ums Ebertbad.
Dito, das wissen die Leute, wenn die hier eingeschaltet haben.
Ich weiß, aber ich muss es trotzdem, ja, das gehört ja dazu,
das ist doch
die Formalitäten.
Ja, das stimmt.
Jetzt hast du mich rausgebracht, das ist der Spruch, den ich am Anfang immer sage, jetzt bin ich weg. Aber viel spannender finde ich ja die Tatsache, dass ich dich frage, und wie geht's dir? Und du sagst mir, du hast Stimmungsschwankungen.
Ja, so sieht's aus.
Weil ich dachte mir, du siehst so ein bisschen gereizt ernst, dachte ich. Und du, gar nicht so. Du sagst, dich rührt gerade alles.
Ja, ich habe, also sagen wir so aktuell, ich habe die Vermutung, dass ich in die Wechseljahre komme. Sehr früh.
Ich glaube aber, dass das damit zusammenhängt, dass du sehr viel mit Frau Janke rumhängst.
Meinst du, dass es automatisch, dass es von ihrer Gebärmutter auf meine Gebärmutter überschwappt?
Irgendwie sowas.
Nein, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Aber sagen wir so, es gibt eindeutige Zeichen, eben auch, dass mich alles rührt. Also wirklich alles, selbst dass es mich rührt, rührt mich. Also es ist wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist gar nicht, dass ich traurig bin, sondern es ist wirklich, dass ich einfach alles so berührend finde. Mhm. Egal was. Also ziemlich egal was.
Du hast ja letztes Wochenende die Speak No Evil gesehen. Hat der dich auch gerührt?
Das hat mich das gerührt. Ja, zwischendurch auch. Mir tat der ganz doll leid auch, der Mann.
Er ist aber auch eine Pfeife.
Aber es ist alles auch irgendwie ganz schön traurig.
Ja, und so. Ist der Schluss nicht schrecklich?
Ganz furchtbar. Ganz furchtbar.
Ich hab echt, das ist, was?
Ja, nein. Genau. Ja, aber es hat Spaß gemacht, der Film, muss ich sagen. Doch, es hat Freude. Doch, es hat absolut, an ganz vielen Stellen hat es Freude gemacht. Ich bin ja sogar noch empfänglicher für so Thriller-Geschichten als für Horror. Bei Horror ist es so, das stimmt nicht. Ich finde beides krass, aber bei Horror weiß ich ja, es stimmt nicht. Ja. Und bei den Thriller-Sachen ist das dann immer noch so ein bisschen, dass man denkt, das könnte es wirklich geben. Wenn ich mir aktuell angucke, was Herr Merz so erzählt, ist auch ein bisschen so. Es ist auch ein Horrorfilm. Und den gibt's wirklich.
Das rührt einen nicht so sehr.
Heute habe ich wirklich geweint.
Wegen Friedrich Merz? Ja. Oh, geil.
Aber da aus Wut. Einfach aus
Wut. Ach so, okay.
Es hat mich, es macht mich so wütend, dass dieser Mann mit einer Arroganz Dinge entscheidet, die so, es ist einfach so von oben herab und es ist ganz, ganz furchtbar. Es ist wirklich einfach ganz, ganz furchtbar, ohne jegliche Empathie. Es ist,
wir müssen nicht über diesen Bürgerdialog sprechen.
Unfassbar.
Da stellen sich einem ja alle Nackenhaare auf und so weiter. Also. Aber es gibt Menschen, die finden es gut.
Wer?
Es gibt Menschen, doch, also ich habe mir das jetzt sagen lassen. Nicht weinen. Ich habe mir das jetzt sagen lassen, ich habe es auch nicht geglaubt, aber es gibt Menschen, die ich kenne und die bewegen sich in anderen Bubbles, als wir das tun.
Ja, natürlich, mit Sicherheit.
Und da passiert es dann, dass diese Person sagte dann zu mir, und ihr Freund, der hat Freunde, mit denen sie dann zusammentrifft und dann unterhalten die sich und dann, wenn sie dann sagt, ich wähle grün, echt? Das hätte ich nicht von dir gedacht, dass du so eine bist.
Oh Gott.
Ja, und dann drehen die sich um und gehen. Und dann kommt man aber wieder ins Gespräch und die sind dann wirklich überzeugte AfD-Wähler zum Beispiel.
Oh Gott.
Oder eben auch, das sind dann Leute, die wirklich der Überzeugung sind, dass das gut ist, was der Merz macht, dass das richtig ist, das muss gemacht werden jetzt.
Und das ist, da finde ich, das hat doch dann auch gar nichts mehr, also bei manchen Dingen, also ich finde, man kann konservativ sein, ne, das ist auch nicht, also ne, damit hab, das ist nicht meine, so denke ich nicht, aber das kann ich nachvollziehen, dass Leute, das im Endeffekt bedeutet es ja Werte bewahrend, ne, würde ich jetzt mal so im,
ja, so habe ich es früher auch verstanden.
Und das ist völlig in Ordnung, das ist nicht unbedingt meine Haltung bestimmten Dingen gegenüber, aber jetzt mal ganz im Ernst, es geht doch bei ganz vielen gar nicht mehr um mein, also das ist doch, das macht mich völlig, ich habe das einfach nicht verstanden.
Macht deinen Sprachlos.
Versteht, das geht einfach nicht. Ja. Wie kann das sein, dass das, dass zum Beispiel Altersarmut einfach so in Kauf genommen wird und dass dann wirklich noch sowas gesagt wird, dann müssen sie halt mehr länger arbeiten oder mehr sparen oder so. Denk mal, sag mal, hackt's eigentlich? Ja. Also, und das, finde ich, hat gar nichts mit, wie sehe ich die Welt, sondern das, oder doch, es hat eigentlich nur was damit zu tun,
das wie
sehe ich
die Welt. Das hat auch damit zu tun. Wir arbeiten zu wenig, wir sparen nicht genug.
Was, das ist Wahnsinn.
Ich habe jetzt ein sehr schönes Telefonat mit meiner Steuerberaterin geführt. Und
ist das ironisch? Ich verstehe Ironie nicht.
Ja, Dinge zu mir, die sagte dann Dinge zu mir, die mich auch haben weinen lassen.
Naja, das kenne also, ich. So, das war schon, so das war so immer schon so bei mir. Es hat nichts mit
Zahlung geht, durch dann denke, what? Bitte? Atemnot.
Und dann obwohl da muss ich ja, das ist doch immer so. Oder ist es wirklich eine Überraschung für dich?
Es ist eine echte Überraschung. Ich hab mit einer ordentlichen Steuernachzahlung gerechnet, weil ich einfach keine Kosten hatte in dem Jahr. Mhm. Ich hatte keine Kosten. Also nichts, ich hatte einfach nichts zum Absetzen. Es war so. Aber dass es so viel wird, das ist jetzt alles kein, weißt du, wir reden jetzt hier nicht von fünfstelligen Beträgen oder so, aber ja. wo ich denke, das habe ich mir echt vom Mund ein Jahr lang weggespart. Ja. Jetzt ist es einfach weg.
Ja, beim Finanzamt, ich weiß.
Und so. Ja. Aber dann sind wir wieder bei, ja, die dann sag mal, muss man halt sparen. Und ich denke, was soll ich denn, wovon, von welchen Reichtümern soll ich denn jetzt noch was abzwacken?
Ja, ich glaube, also der Durchbruch, mein Steuerdurchbruch, Nido, ja, war tatsächlich, indem ich einfach in dem Moment, wo ich Geld bekommen habe, 30% auf ein anderes Konto gelegt habe.
Ja.
Und dass ich es nicht mehr sehe und nicht mehr so, das ist, aber das mache ich auch erst seit 2 Jahren und seitdem läuft es sehr gut. Ja. Davor nicht.
Ja.
Also, dass es gar nicht mein Geld ist, weil sonst keine Chance. Geht
ja
nicht.
Ja, das würde gar nicht hinhauen, sowas. Ja. Naja, ach, ist das nicht schön. Hm. In dem kommt der Begriff Wechseljahre ganz andere Bedeutung wieder. Es werden Wechselgeldjahre. Ja. Weil mehr haben wir nicht.
Flaschenpfand.
Flaschenpfand ist eine gute Sache.
Ja.
Meine Tochter, die ausgezogen ist, sagte auch neulich zu mir, Papa, ich sammle meine Flaschen. Ich habe früher, das war mir scheißegal, ich habe es weggeworfen, habe es irgendwo hingestellt aber seit ich alleine wohne, sammle ich mal Flaschen.
Du, da kommt einiges bei.
Da kommt einiges zusammen.
Also, hatte ich 7 €. Ich glaube, die haben auch gedacht, ich würde professionell Flaschen sammeln.
So, ich gehe nicht unter 10 € mit Flaschenpfand aus dem Haus.
So.
Jetzt sammle ich auch eine Weile immer schön in meinem großen Korb auf der Terrasse, aber trotzdem, so ein 10er ist da immer drin. Mhm. Und meine Kleine macht das manchmal, dass sie dann den Korb nimmt, um sich einfach ihr Taschengeld aufzubessern. Und auf meiner Terrasse Flaschenpfand sammelt.
Ah, oh, schön.
Ja, ach komm. Es gibt auch schöne Dinge in der Welt.
Ja? Es ist ja auch total. Also auch wenn drumherum, finde ich, gerade alles brennt, es ist ja doch so, dass wenn man sich so umguckt, dass die Menschen irgendwie trotzdem gerade ein bisschen nett zueinander sind, also außer Friedrich Merz. Aber ich finde, ansonsten ist es schon liebevoll um mich rum, habe ich das Gefühl. Okay, du nicht. Du hast eher das Gefühl, es ist rough.
Ich weiß es nicht. Ich habe also wirklich den Gedanken, den wiederhole ich gleich nochmal im Interview der Woche. Ich frage dich das jetzt auch mal. Den Gedanken, dass wir, und ich rede jetzt nicht von früher war alles besser, sondern ich habe das Gefühl, man konnte mehr über sich lachen. Also Konservative haben sich von linken Kabarettisten den Kopf waschen lassen und umgekehrt. Und man hat das auch noch lustig gefunden.
Du meinst, dass früher in der Kneipe wirklich Leute mit unterschiedlichen politischen Meinungen saßen und miteinander gesprochen haben und trotzdem das Bier getrunken haben?
Ja, gemeinsam, das auch, aber dass wir vor allen Dingen auch übereinander lachen konnten. Also sowas wie Volker Pispers wäre gar nicht mehr möglich.
Wahrscheinlich nicht.
Weil der wahrscheinlich sofort, weil die Leute amok laufen würden. Oder dass das Publikum ihm so sehr dermaßen zustimmen würde, dass der hat ja wirklich damit gearbeitet, dass die Leute unten ertappt waren.
Mhm.
Die waren ja ständig
total
ertappt.
Ja.
Und das, weiß nicht, wer macht sowas heute noch? Wer macht sowas heute noch? Und welches Publikum ist eigentlich da, das sich ertappen lässt? Weil unten sitzen dann immer die Leute, die sagen, ja, die Fresse, du Arschloch.
Ja, entweder Gesinnungsapplaus oder, genau, ja.
und so. Und das ist, das finde ich extrem schade. Mhm. Finde ich wirklich schade. Also eine Verhärtung in den Köpfen. Es ist eine Verhärtung in den Köpfen. Es ist so. Naja, ist. Ich habe eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Ich habe neulich eine Frau gesehen, die war tätowiert. Du bist ja auch, du trägst ja auch Tattoos. Auch ganz offen. Ich bin auch tätowiert.
Ganz offen. Du stehst dazu, du trägst ja auch ganz offen deine Tätowierung.
Ja, ja. Deine Haare trägst du auch offen, ich auch.
Auch.
So. Und die Frau war tätowiert bis ans Kinn.
Ja.
Die hatte wirklich, man sah den nicht den Ausschnitt, aber die obere Brustpartie offensichtlich, die Arme waren auch halb so. Und dann tätowiert bis ans Kinn. Mhm. Und dann als ich die sah, musste ich an den Hals meiner Mutter denken. Mhm. Und hab mich gefragt, macht man sich darüber vorher keine Gedanken?
Doch. Klar. Aber das ist doch egal. Also, ich glaube, ob du dann bunte Falten oder hautfarbene Falten hast, ist ein bisschen wurscht, oder?
Naja, aber irgendwann ist es ja, der Hals ist ja so eine besondere Stelle, finde ich, weil der Hals ja Falten wirft, mit denen man nicht rechnet.
Vertikal und horizontal, ja.
In alle Richtungen.
Absolut.
Wirft dieses Organ dann.
Aber nicht so, dass du eine Tätowierung nicht mehr erkennen würdest.
Ja, du hast dann halt einen blauen Hals. Also.
Ja, aber das passiert ja, ich glaube, das ist, wenn du stark tätowiert bist, das weißt du eh. Also du weißt, dass die Farbe verläuft, das heißt, du hast eh das Bild nicht mehr. Und ich glaube, das ist dann mehr so eine, also es gibt ja so ein paar Models, die wirklich irgendwie mit 80 unterwegs sind, Männer und Frauen, die stark tätowiert sind und ganz toll aussehen. Ich glaube, das ist dann mehr so ein Gesamtding. Also ich weiß, ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, mich zu tätowieren, mit 18 habe ich angefangen, mir nur Stellen ausgesucht, von denen ich wusste, die bleiben so, Unterarme, der untere Rücken, also alles so Stellen, wo ich wusste, da passiert nichts, egal ob ich zunehmen, abnehmen, alt werde. Damit habe ich aufgehört.
Ja, aber Hals bis ans Kinn.
Ich finde das total gut. Also ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, aber ich habe zu doll Angst vor den Schmerzen. Es tut unglaublich weh. Hals muss unglaublich wehtun. Also ich weiß, dass alles, was hier schon so Richtung, wie heißt das hier, Schlüsselbein, ist schon eine Vollkatastrophe gewesen. Also ich würde es, glaube ich, nicht aushalten. Aber es ist natürlich eine Entscheidung. Also
ich glaube ja, dass wir in eine Zeit rutschen werden, in der sehr viele Rentner
Voll tätowiert sein werden, in
den Altenheimen sitzen, in den Spiegel gucken und sich fragen, warum habe ich das getan?
Ach, ich weiß nicht. Ich finde das bei den meisten, ich meine klar, es gibt auch viele Leute, also ich mich eingeschlossen, ich habe auch einige Tätowierungen, die ich einfach nur gut finde, wo es keinerlei Bedeutung gibt, aber trotzdem, selbst diese Tätowierungen hatten eine bestimmte Zeit und sind meine Tätowierungen, auch wenn die wirklich nicht sonderlich tiefgründig sind, sind meine Geschichte. Und deswegen finde ich das, muss ich jetzt mal ganz kurz ganz ernst sein.
Ja,
tut
bitte.
Mir leid. Aber ich glaube das nicht, dass die Leute so vorm Spiegel stehen. Ich glaube, dass es dazugehört, weil du siehst das ja auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Tätowierungen geht. Siehst du die noch?
Immer wieder mal, ja.
Aber man vergisst sie auch zwischendurch.
Man vergisst sie natürlich.
Ja. Und ich glaube, genauso.
Mir ging es wirklich um den Hals. Weil das eine Stelle ist, die man auch nicht gut verdecken kann, das ist später mal.
Aber ich glaube,
eine Stelle, die man nicht gut
Wenn du doch den Hals tätowiert hast, dann bist du so krass tätowiert. Das machst du ja nicht als erstes. Du sagst ja nicht, hallo Mama, ich möchte gerne mit 16 mein erstes Tattoo. Es ist ein Schmetterling auf dem Hals. Das machst du ja nicht.
Das ist richtig.
Deswegen ist, glaube ich, dann bist du sowieso in der Szene so unterwegs. Ich glaube, das ist dann auch egal. Ja, ich weiß, sorry, langweilig. Das.
Nee, du, ich denke nur, weißt du, ich denke, es gibt ja diesen Truthahnhals zum Beispiel. Und andere Dinge, die der Hals dann irgendwann macht. Und
absolut.
Denke ich mir, das ist so eine Stelle, da würde ich...
Da bist du dann eitel.
Ja, aber was heißt eitel? Ja, ich glaube schon, so irgendwann so.
Aber meinst du, man sieht weniger Truthahn, wenn der untätowiert ist?
Nee, aber... Mach mir da so einen Adler drauf und es wird ein gerupftes Huhn.
Ja,
oder so.
Genau.
So, das ist doch, naja, wie auch immer.
Das ist so, ich finde, das sind so Sätze, die sagen halt so Väter, wenn die Töchter sich tätowieren lassen wollen. Die sagen dann, hast du darüber nachgedacht, wie es ist, wenn du alt wirst und dein Bauch schrumpelig ist?
Nö. Nee, das würde ich meinen Kindern nicht sagen. Nee. Also was ich in der Tat gemacht habe, ich habe gesagt, also wenn ihr 18 seid, dürft ihr euch das macht, könnt ihr eh machen, was ihr wollt, bis dahin.
Nix.
Erlaube ich das einfach nicht, fertig. Weil ich glaube, das erste Tattoo war mit 14 wollte die große, die zweite das erste Tattoo haben. Nein, mein Schatz. Bauchnabelpiercing mit 16 ist okay.
Ja, vorher, das ist ja auch nichts, was bleibt, so wirklich.
Ja, aber ja. Ich habe damals, ich glaube, ich war 14, da habe ich mir von meinem Bruder mit der heißen Nähnadel die Ohren durchstechen lassen. Wenn ich mich selbst verstümmeln möchte, tue ich das auch.
Absolut, da gibt's Möglichkeiten.
Aber solange ich das als Vater erstmal nach hinten schieben kann, finde ich, ist das in Ordnung. Nee, aber ich habe wirklich so für mich gedacht, ich sah diese, keine Ahnung, vielleicht wird die 30 gewesen sein. Wie gesagt, bis ans Kinn und dann dachte ich, die sich Gedanken darüber gemacht hat, wie das, dass der halt, ja, der Hals halt irgendwann sowas macht.
Ja.
Und so. Aber, ja.
Also ich glaube, es sieht schöner aus, wenn das dann wenigstens noch angemalt ist. Also, und das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also das mit dem Älterwerden ist ja sowieso so eine, was ist so toll? Also ich muss sagen, mir geht's viel besser, trotz der aktuellen hormonellen Situation, als mit 20. Also ich finde Jungsein überhaupt nicht erstrebenswert, weder optisch noch inhaltlich.
Knie.
Okay, alles klar. Ja, alles klar. Entschärft, du hast gewonnen.
Das ist das einzige Knie. Ich komme sogar mit meiner Glatze klar.
Aber die hast du auch schon sehr lange,
die
oder?
Die habe ich auch schon sehr lange, ja. Und wenn ich wählen müsste zwischen schmerzlosen Knien und einer richtig tollen Haarpracht, ich würde immer die Knie wählen.
Wie geht's denn überhaupt deinem Knie?
Ach, eigentlich ganz gut. Ich hab ja vor ein paar Tagen 3 Weisheitszähne gezogen bekommen.
Ja, das sieht man gar nicht. Normalerweise hat man noch so Hamsterigkeit.
Ja, es ist so ein bisschen. Ich hab ganz viel gekühlt, esse Ibuprofen zum Frühstück und zum Abendessen und zum Mittagessen. Und deswegen geht's meinem Knie gerade ganz gut. Ne, so. Ich merke es einfach nicht. Also so nach einer langen Schicht, wie jetzt gestern waren wir ja in der Luise-Albers-Halle, dann merke ich das schon. Dann merke ich schon, dass das Knie so, oder nach dem Tanz in Mai mit Gina. Da hatte ich echt,
da haben wir auch noch gar nicht gesprochen
Knie.
Danach.
Nee. Ich war dann ja auch nochmal in Lutterbeck und war dann nochmal mit Kai auf der Burg Fondern eine Matinee gemacht. Also,
wow.
Also es ist viel passiert in der Zeit.
Und danach, warte mal, also nach wie viel Mai haben wir denn? Das fühlt sich gerade so an wie vor 3 Wochen, ja.
Also nach der Matinee dachte ich so, jetzt brauche ich dringend ein Kühlkissen. Am nächsten Tag bekam ich dann die Zähne gezogen und ja, deswegen mit Ibuprofen ist alles besser.
Sponsort uns gerne, meldet euch, ja. Ratiofarm bitte.
Wir hatten einen sehr schönen Tanz in Mai, ja, also es wurde auch noch lange getanzt. Ich bin nur irgendwann gegangen, weil ich nicht mehr konnte, müde war. Ich bin sehr viel rumgehüpft. Und hab das aber ganz gut hingekriegt mit dem Knie.
Cool.
Hab das ganz, das war's, aber alles okay soweit. Dann bin ich nach Lutterbeck gefahren. Da waren 29 Leute im Publikum. Die hatten aber größtenteils Spaß. Bis auf eine Person, erzähl ich gleich. Wunderbar. Und dann gleich am nächsten Morgen sind wir um 7:30 oder 7:40 irgendwie sowas, saß ich mit meiner Tochter im Auto. Und wir sind wieder hierhin gefahren. Und dann hatte ich eine Matinee mit Kai auf der Burg Fondern. Alle Auftritte waren schön und das mit Kai ist ja sowieso immer schön. Wir sitzen zusammen, völlig unvorbereitet. Ich gucke in mein iPad, was spiele ich als nächstes. Alte Songs rausgesucht und das war alles schön. Alle hatten Spaß. Und in Lutterbeck war es so, dass alle saßen auf der rechten Seite, also vom Bühnenraum aus gesehen rechte Seite. Auf der linken Seite war nur die erste Reihe besetzt. Und die letzte Reihe. Mhm. Und in der vorletzten Reihe saß meine Tochter und hat dann zugeschaut und auch mal ein Filmchen gemacht. Und hinter ihr saß eine Dame offensichtlich, die ganze Zeit machte, und dann hat sie wohl zur Pause zu ihrem Mann gesagt, also bei Frau Janke war das irgendwie schöner. Das war alles so schön männerfeindlich. Das ist ja alles frauenfeindlich, was er da macht. Und der Mann hat sie die ganze Zeit bepisst vor Lachen. Und sie hat leider nicht verstanden, dass das überhaupt nicht frauenfeindlich ist, was ich da tue. Aber offensichtlich hat sie sich in der zweiten Hälfte sehr amüsiert.
Okay.
Also die zweite Hälfte hat sie dann wohl, keine Ahnung,
verstanden.
In der Pause voll laufen lassen oder nicht. Alle hatten Spaß, alle waren glücklich. Strupp war zufrieden, ich habe einen schönen Abend gehabt. Und und Sherry Matis gegessen.
Ach ja.
Ja, sehr lecker. Sehr lecker. Viel zu tun gehabt in der Zeit. Achso, genau. Und auf der Fahrt, das wollte ich auf jeden Fall noch erzählen. Auf der Fahrt, meine Tochter hat ein neues Spiel.
Mhm.
Ein Handy-Game, Autokennzeichen sammeln. Sagt ihr, kennst du das? Lustigerweise war ich vorgestern in Köln und
sammeln?
Bin über die Kolbstraße gelaufen in Mülheim. Hinter mir waren zwei junge Frauen, die auch Autokennzeichen gesammelt haben. Also es ist ein Spiel, du sammelst die Autokennzeichen, was weiß ich, OB, BOT, MH, dann kriegst du Punkte dafür, wenn da besonders wenige Menschen wohnen. Und du musst gucken, dass du alle Kennzeichen in Deutschland zusammenkriegst. 800 Kennzeichen. Wir haben 250 auf der Fahrt gesammelt.
Wirklich?
Ja.
So viele?
Ja, ja. Jetzt war das Wochenende in den ersten, aus dem 1. Mai, also das Maiwochenende. Es war fantastisches Wetter Richtung Ostsee. Also sind natürlich alle dahin gefahren. Wir konnten schön Kennzeichen sammeln. Und auf dem Rückweg sind wir an einer Unfallstelle vorbeigefahren, wo es die Leitplanken komplett zerlegt hatte. Da muss ein LKW reingerast sein. Also richtig, richtig, die standen hoch, also alles kaputt. Sind dran vorbeigefahren. Das war auch ein kurzer Stau davor. Und dann, ja, was ist da wohl passiert? Keine Ahnung. Dann habe ich das gesehen und sagte, oha! Und meine Tochter guckte gerade in die Handy und sagte, habe ich schon.
Vor allem sagst du, oha? Ach, Nito.
Ja.
Das ist so niedlich.
Nicht weinen. Jo.
Es ist auch nicht leicht.
Ach Gott, ey. Ich arbeite seit... Wie lange arbeite ich jetzt schon mit Frauen zusammen? Unendlich. Jetzt fängst du auch an. Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist, als ich angefangen habe, in dieser Branche zu arbeiten. Bei Lappenwerk war das, genau. Da war ich... Wie alt war ich denn da? 20. Da habe ich das erste Mal wirklich sehr nah was mit Wechseljahren zu tun gehabt. Und es hat seitdem nicht aufgehört. Um mich rum, ja.
Ja, aber irgendwann schlägt sich das nieder.
Ja, und ich glaube, es ist auch einfach, dass mittlerweile ja auch alles dadurch, dass deutlich offener auch gesprochen wird, weil früher war es so, für mich, Wechseljahre waren Hitzewallungen, vielleicht noch Stimmungsschwankungen, hauptsächlich blieb aber einfach die Menstruation aus. So. Das aber auch alles drumherum, also schon fast 10 Jahre bevor das alles passiert, sich der Hormonhaushalt der Frau umstellt und sich dadurch auch Dinge schon verändern.
Das hat doch einen Namen.
Perimenopause heißt
das. Perimenopause.
Das ist noch nicht so lange, dass das so bekannt ist, beziehungsweise kommt es auch tatsächlich im Medizinstudium so gut wie gar nicht vor, habe ich gelesen. Es gibt ganz tolle Menschen, die sich darum kümmern und einen beraten können, was das angeht. Da müsst ihr googeln nach Hormoncoaches. Aber es ist eine wilde Zeit. Es ist ein ganz abgefahrenes Gefühl. Auch als Frau, die ja in den meisten Fällen, seitdem sie, weiß nicht, ich war 12, als ich das erstmal meine Tage gekriegt habe, ich habe mein gesamtes Leben gefühlt mit einem Zyklus verbracht. Und es ist ein so komisches Gefühl, wenn einem das weggenommen wird. Also weggenommen, es hört sich so, aber es ist wirklich so. Und was ist man dann als Frau, Nito? Was ist man als Frau, wenn man nicht fruchtbar ist?
Oma?
So, bitte. Man wird umgebaut.
Du wirst umgebaut zu Oma, ist doch klar.
So, danke, ich gehe jetzt.
Du siehst nur noch diese abgerissene Leitplanke und denkst, das war's. Oha. Ja.
Es ist nicht leicht. Ich meine, als Mann gibt's das ja nicht. Du bist halt, du entscheidest dich dafür oder bist aus gesundheitlichen Gründen, aber du bist halt für immer zeugungsfähig und damit irgendwie auch so... Also, es ist einfach super facettenreich, dieses Thema. Also
es gibt ja auch Männer, die sowas wie eine Menopause durchleben. Es gibt ja diese Solidaritätsschwangerschaft, diese ganzen Geschichten. Und ich bin der festen Überzeugung und ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das alles ein Scheiß ist, den sich Männer ausdenken, damit sie so tun können, als würde es ihnen auch schlecht gehen.
Genau.
Und jetzt frage ich dich mal als Frau, auf wie viele Männer bist du schon gestoßen, die gesagt haben, komm, jetzt stell dich nicht so an. Gib mir doch gar nicht.
Oh, ja, doch einige.
Ne, gibt's
doch
mit Sicherheit.
Ja, und hier das hier von wegen, wenn Frauen in Spanien ihre Tage haben, dass die Urlaub nehmen dürfen und so ein Scheiß. Dafür müssen noch Männer, müssen das mindestens genauso haben und so. Ja, ja.
Ja,
das genau. 100-mal, ja.
Ja, ja.
Aber leider auch sehr viele Frauen, um ehrlich zu sein.
Wir werden auch belästigt.
Ja,
hallo.
Genau.
Weißt du, wie oft ich einfach so, aus dem Nichts, ohne dass ich was aus dem Gebüsch fotografiert werde.
Ja, das ist Rassismus gegen Männlichkeit. Ne, das habe ich auch schon gehört, ja. Alter. Ja, da bekommt, ja, da ist. Ah, da kriege ich auch Symptome, andere. Naja.
Es ist ein Auf und Ab.
Ein
Auf und Ab.
Ach ja.
Ich möchte dir einen Film empfehlen.
Bitte.
Ja, ich möchte dir noch einen Film
empfehlen. Was Schönes oder was mit...
Ja, was kriegst du denn für Filme von mir empfohlen?
Was Schönes zum Weinen oder was zum Gruseln? Oder beides?
Also, irgendwie auch beides, aber eigentlich nur geil. Hast du 28 Years Later The Bone Temple gesehen?
Nein, noch nicht, aber es steht auf meiner Liste.
Ja, dann guck dir den an. Ja. Und dann, ich sage nichts dazu. Bitte schau ihn dir an und dann reden wir nochmal darüber und du sagst mir, welche Szene du am geilsten fandst.
Okay.
Okay? Weil ich bin sicher, dass wir dieselbe Szene
meinen. Weil ich muss den mit einer Freundin zusammen gucken, die ist gerade in Japan, deswegen kann die nicht. Aber,
oha.
Ja.
Jetzt erfahrt's wieder.
Oha. Aber das ist ja mehr so, das ist ja so eine nordische Geschichte. Oha.
Ja, das ist ja, das, richtig. Ja. Das ist mehr so.
Oha.
Oha. Oha. Oha.
So. Das ist Sherry Martius.
Ja. Ja, genau, Sherry Martius. Bisschen Brötchen, Homie. Sherry Martius. Nee. War Zwiebeln dabei. Schön besser. Nom, nom. Das war lecker. Ein bisschen Krampolen. Und dann, wir reden dann darüber.
Über die beste Szene aus dem Film.
Wo du sagst, damit habe ich nicht gerechnet. Geil.
Ach, geil. Oh, ich freue mich jetzt schon.
Ach, ja.
Der ist nämlich endlich frei verfügbar. Der hat jetzt ganz lange ganz viel Geld gekostet, wenn man den hätte gucken wollen. Und jetzt kann man ihn nämlich gucken.
Ich habe ihn nämlich genau eine Woche, bevor er frei verfügbar war, habe ich mir ihn
gesagt. Frag mich doch, Nito.
Ich will ihn jetzt sehen. Ich hatte so einen Abend. Erzähl doch mal was übers Programm der Woche.
Ja. Also, Montag, Dienstag, Mittwoch. La Signora.
Yeah.
Ausverkauft. 3 Tage, glaube ich. Zumindest so gut wie. Mit ihrem neuen Programm, Die Froschkönigin. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, oder?
Nee. Nein. Was sollen wir zu La Signora sagen?
Und dann ist ja Vatertag. Ah, ich sehe gerade, da gehe ich in die Sauna. So, was machst du denn am Vatertag?
Ah, ich hoffe, ausschlafen.
Kriegst du, die kümmern sich, ne? Da hatten wir schon mal drüber gesprochen,
so ein bisschen. Immer wieder mal. Also ich fürchte in der Tat, dass diesmal die lieber ausschlafen, die Kinder. Aber ich bin da nicht so, es ist okay. Es ist okay. Ich halte ihnen das einfach nur dann am Lebtag vor.
Am Samstag dann, am 16. Mai, komm Astur mit ihrem Programm Celebration. Die waren lange nicht mehr da. Ich glaube, fast 2 Jahre. Lohnt sich, wie immer, mit den beiden Jungs. Zwei Brüder. Ja. Der eine sehr lustig, der andere auch lustig, aber anders lustig und singt gerne und gut. Macht total Spaß. Ist einfach total schönes Musikkabarett. Und am Sonntag dann Wildes Holz und Freunde mit Sparks zusammen. Ist auch so gut wie voll. Kommt vorbei. Lohnt sich sehr.
Genau. Sonst einfach mal anrufen und fragen, wofür was es noch eine Karte gibt.
Da gibt es noch einiges. Da gibt es noch einiges. Und ich bin ja an dem Wochenende. Oh, da ruft mich jemand an. Ich muss da mal ganz kurz reingehen, weil das könnte der Künstler sein. Ann-Kathrin Gorni? Huch, Moment, Entschuldigung. So, jetzt, hallo. Ich lasse euch rein. Bis gleich, tschüss.
Okay, der Künstler kommt.
Der Künstler kommt.
Wir machen, ich mache nur ganz kurz noch die Ansage: Interview der Woche, diesmal mit Lilly.
Ja, perfekt.
Ja, das war ein sehr schönes Gespräch gestern in der Luise-Alberts-Halle. Und wir machen hier jetzt Schluss. Ann-Kathrin, du lässt mal den Künstler rein und ich mache in der Zeit die Formalitäten. Also Leute, bitte, empfehlt uns weiter. Seid so gut. Wenn euch das gefällt, was wir tun, dann lasst uns eine Bewertung da. Sagt Menschen, dass es diesen Podcast gibt. Denn mit diesem Podcast wird die Welt ein besserer Ort und wir glücklich. Also, Arschbombe! Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht genau, was ich fragen soll, weil ich völlig unvorbereitet bin. Aber wir haben ja schon vor einer Weile was war doch an der Türe, haben wir gesagt, ach, lass uns doch mal machen.
Ja,
lass
das stimmt.
Lass uns doch einfach mal entspannt darüber reden, was du eigentlich so machst. Lilly.
Nito, du, jetzt werde ich ins kalte Wasser geworfen.
Ja.
Das war fast schon ein guter Wortwitz, oder? Also ja. Mit Wasser im Ohr. Nee, so gut war es nicht, aber es ist okay. Ich bin irgendwie über gleichzeitig einen direkten und einen total indirekten Weg im Eberpark gelandet. Über meinen Ausbildungsjob sozusagen damals bei Rheinkonzerte, war ich schon ein paar Mal im Eberpark.
Was heißt, warum unterscheidest du zwischen Job und Beruf?
Das war gar nicht so absichtlich. Ich bin hier ein bisschen, muss ich erstmal hier ins Podcast-Ding so ein bisschen reinfinden. Okay.
Ich sage dir, dass du das mit Absicht machst.
Nee, ich habe mich nur verhaspelt. Also fangen wir von vorne an. Fangen wir einfach von vorne an.
Fang doch vorne an.
Ich habe eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht bei Rheinkonzerte. Das ist ein örtlicher Veranstalter. Gibt's auch gar nicht mehr so richtig aktiv. Aber das bedeutete quasi, dass ich bei Veranstaltungen mitgeplant habe, im Vorhinein, vom Booking bis.
Aber wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
Also ich bin schon immer super gerne auf Konzerte und Festivals gegangen. Mhm. Und ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, dass man das ja auch beruflich machen könnte. Mhm. Und war dann aber irgendwann an dem Punkt, wo ich dann mal darüber nachdenken musste, was möchte ich denn überhaupt von meinem Leben? Klasse Schule irgendwie abgeschlossen und dann hatte ich eigentlich auch überlegt, soziale Arbeit zu studieren, dachte dann aber auch irgendwie so, ich glaube, ich könnte die Geschichten nicht auf der Arbeit lassen, vielleicht ist es doch nicht so das Richtige. Und dann war ich tatsächlich 2019 auf einem An-My-Kantereit-Konzert in Düsseldorf. Das weiß ich noch sehr genau. Das war nämlich so die Phase, in der es so langsam daran ging, mal zu überlegen, wohin mit mir. Und hatte so ein Erste-Welle-Bändchen. Also so ein klassisches Papierbändchen, auf dem dann tatsächlich Rheinkonzerte stand. So eine geschwungene Welle und darauf stand Rheinkonzerte. Und dann dachte ich so, was ist ein Rheinkonzerte? Hab mich da mal so ein bisschen reingefuchst. Und
was bedeutet Erste-Welle-Bändchen?
Erste-Welle heißt, es gibt bei manchen Konzerten, gerade in so größeren Veranstaltungshallen, so einen abgetrennten Bereich, in den man gehen kann oder in dem man kommt, wenn man früh da ist. Also einfach nochmal so ein abgesperrter Bereich, der bedeutet, hey, du warst früh da oder bist einfach früh vor die Bühne gerannt. In meinem Fall einfach früh da gewesen. Mhm. Und das wurde mit so einem Bändchen markiert. Das heißt, wenn ich dann mal irgendwie auf Toilette gegangen wäre oder so, wäre ich dann da auch wieder reingekommen. Mhm. Und ich dachte so, ach, was ist ein Rheinkonzerte? Und habe mich dann irgendwie tatsächlich am nächsten Tag auch schon vor den Laptop gesetzt und mal geschaut, was ist denn Rheinkonzerte? Und es ist ein örtlicher Veranstalter gewesen, der dann quasi vom Booking bis hin zur Durchführung der Veranstaltung sich so um alles irgendwie gekümmert hat. Also keine klassische Booking-Agentur, wir haben keine KünstlerInnen irgendwie selbst verwaltet, aber eben die Planung von Veranstaltungen für diese KünstlerInnen übernommen. Und dann dachte ich so, ach, das klingt ja gut, warum nicht Hobby zum Beruf machen? Und habe dann da einfach mal ganz stumpf hingeschrieben und gefragt, hey, sucht ihr wen? Ich hätte voll Bock auf eine Ausbildung. Seht ihr euch da? Und dann ist das tatsächlich was geworden. Und war auch irgendwie dann total schön und spannend und aufregend. Und in dem Zuge war ich dann tatsächlich auch schon ein paar Mal im Eberbad und habe die lieben Kollegen oder KollegInnen, Max und Ann-Kathrin vor allem, kennenlernen dürfen. Und das war aber immer irgendwie nur so sporadisch mal zu Besuch. Und dann gab es irgendwann den Moment, dass unser Musikbooker, der Sebastian, der auch schon dann im Eberbad angestellt war und den ich von Rheinkonzerte tatsächlich kannte, dass er angerufen hat und gesagt hat, hey, du suchst du gerade irgendwie zufällig einen Job? Wir suchen nämlich. Und genau, so bin ich dann irgendwie beim Eberpark gelandet.
Veranstaltungskauffrau.
Ja.
Wie kriegt man das in wenigen Sätzen Menschen erklärt, die sich nicht vorstellen können, was das bedeutet?
Also als Veranstaltungskauffrau sorge ich quasi dafür, dass Veranstaltungen stattfinden und dass die an dem Tag oder an den Tagen, wo sie stattfinden, auch gut über die Bühne gebracht werden und alle alles dafür haben, dass das passieren kann.
Also du organisierst die komplette Veranstaltung. Du kannst die komplette Veranstaltung organisieren, weil du tust es ja bei uns nicht. Das tun ja viele.
Das ist richtig. Das machen andere Menschen an der Stelle. Man kann dann natürlich irgendwie noch verschiedene Wege einschlagen. Man kann dann zum Beispiel als Programmbooking arbeiten. Man kann, was kann man machen? Man kann als Tourmanagement womit fahren. Man kann bei einer Veranstaltungshalle selbst arbeiten, dann ist man unter Umständen vielleicht gar nicht so in die Planung involviert, sondern sagt eher, hallo, das können wir als Haus stellen. Wobei das beim Eberbad ja doch einfach sehr umfänglich ist oder vollumfänglich ist, was wir da so machen. Ja. Also das Eberbad ist ja schon sehr hands-on und packt an und macht eigentlich alles so gut es geht selbst.
Ja, da macht ja auch jeder alles. Richtig. Quasi.
Aber auch sehr gut, finde ich.
Ja, also, absolut.
Das darf man ja mal so sagen.
Absolut, absolut. Du bist ja auch, jemand, der von Anfang an sofort dachte, oh ja, die passt gut ins Team rein. Das ist, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wüsste jetzt niemand, der gesagt hat, bei Lilly weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Also es ist wirklich, du warst ja sofort, als wärst du immer da gewesen.
Das freut mich sehr zu hören, Tito. Ja. Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr auffällig. Also im Eberbad arbeiten ja wirklich die meisten Leute wirklich schon wahnsinnig lange in dem Team. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so richtig satt hat noch niemand den oder die andere
reden. Nee, ich wüsste jetzt, ich könnte jetzt... Also, und das ist nicht geschnitten. Ich könnte jetzt auch, ich könnte niemanden nennen. Ich wüsste auch jetzt nicht, dass du sagst, also das, aber das sage ich ja jedes Mal vom Ebertbad, das ist einfach, wir haben einfach keine Arschgeigen.
Das stimmt. Ich glaube, es ist auch ein Raum da, dass wenn sich jemand mal im Ton vergreift,
was nicht heißt, dass wir keine Konflikte haben.
Nein. Aber ich finde, das darf auch mal passieren. Ja. Also, gerade wenn man so viel Zeit aufeinander hängt, die einen miteinander mehr als die anderen, dann bleibt das ja auch irgendwie nicht aus. Also ich glaube, gerade in der Kultur lässt sich auch irgendwie so eine persönliche Ebene schwer vermeiden. Mhm. Also ich glaube, wenn man so viele Stunden aufeinander hängt und es ja auch um so was Emotionales geht, also so eine Veranstaltung, auf die Leute vielleicht wahnsinnig lange hingefiebert haben, wo die Karte schon ein Dreivierteljahr am Kühlschrank hängt und wo es darum geht, irgendwie ein emotionales Erlebnis zu schaffen. Ich glaube, es ist ganz schwer, da nicht auf so einer Arbeitsebene irgendwie eine Emotionalität reinzuziehen und zu haben. Mhm.
Ich glaube, das stimmt. Fast nicht. Da hast du vollkommen recht. Es ist eine sehr emotionale Bindung zum Arbeitsplatz sowieso, aber eben auch zu dem, was wir da tun. Also es ist nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch jede Veranstaltung selbst ist ja, und ist ja nicht so, dass wir alle Veranstaltungen richtig gut finden oder total geil finden. Naja, es gibt ja Geschmäcker.
Nein, das ist richtig.
Wir dürfen ja einen Geschmack haben.
Absolut.
Und es gibt ja Sachen, wo ich dann auch denke, muss ich jetzt hier sein? Na gut.
Die Dinge haben ihre Berechtigung, aber...
Die haben alle ihre Berechtigung.
Immer auch irgendwie einen großen Stellenwert im eigenen Leben, das stimmt wohl.
Genau. Und eben auch im individuellen Leben.
Richtig.
Im eigenen, genau. Wenn du jetzt so mal... du bist jetzt wie lange im Bad?
Seit Januar 2025. Also die Einjahresmarke ist fast die anderthalbjahresmarke.
Ein Jahr erst?
Ja.
Nee.
Naja, fast anderthalb.
Aber da sind wir wieder bei. Irgendwie bist du schon immer da. Das ist auch komisch.
Ja. Das finde ich ganz schön zu hören.
Aber dann hast du ja noch gar keine echten Wiederholungen gehabt. Was war, wenn du jetzt ein Jahr zurückblickst, sagst du, das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht.
Als ich angefangen habe und die Sterne im Tourplan gesehen habe, also in deren Tourplan, in unserem Programm, habe ich mich wirklich wahnsinnig doll gefreut. Also ich habe so ein kleines Herzchen für Hamburger Schule und finde die Sterne auch immer schon besser als Tokotronic. Nichts von gut, Tokotronic hat auch seine Berechtigung. Aber die Sterne sind es dann doch. Da habe ich mich wirklich wahnsinnig drüber gefreut. Mhm. Und wo ich es noch nicht geschafft habe, aber ich habe ja auch so ein kleines Herz für so Dead und Classic Rock, heißt konkret, ich finde Bon Jovi wahnsinnig gut. Könnten manche Leute als Guilty Pleasure bezeichnen, aber deswegen hoffe ich ja immer noch, das auch irgendwie mal zu schaffen, zu Bounce zu gehen. Hat letztes Jahr leider nicht geklappt, aber sie sind ja in diesem Jahr wieder da. Also ich glaube, das wird mein Moment.
Ich glaube, das wird dann dein Moment. Dafür musste ich ja bei Peter Maffay sein.
Ja.
Das ist ja mein Guilty Pleasure. Also jetzt gar nicht, doch schon. Ich muss es so sagen. Es ist mein Guilty Pleasure. Ich sag's immer wieder.
Eigentlich ja irgendwie doof, Sachen, die man mag, so zu bezeichnen. Aber in der Allgemeinheit wird's wahrscheinlich schon so jeweils wahrgenommen. Also ich glaube, sowohl Bon Jovi als auch Peter Maffay sind schon so Interpreten.
Ja.
Da stehen sich manche Leute, glaube ich, nicht so öffentlich ein Lied zu geben.
Beide.
Ja.
Jeder für sich.
Genau,
ja. Und vorher, du bist ja nicht aus der Ausbildung direkt hier rübergekommen.
Nee,
ne?
Das stimmt. Ich war tatsächlich noch eine Weile festangestellt in meinem Ausbildungsbetrieb, habe dann aber beschlossen, dass ich noch so ein bisschen zu hibbelig bin, um es bei der Erfahrung belassen zu können. Also im Sinne von, ich möchte noch mehr sehen, ich möchte noch mehr machen. Und ich bin dann erstmal beim Mörs-Festival gelandet, in der Veranstaltungsproduktion. Und davon bin ich auch noch nicht weg. Das mache ich auch immer noch. Aber auch da hat es mich nicht festgehalten. Und jetzt mache ich Ebertbad, das und auch, also das im Sinne von Mörs-Festival und aber auch immer noch so ein paar andere Festivals über den Sommer hinweg, dass ich da dann über die Tage, die das stattfindet, irgendwie helfe. Aber so der Mittelpunkt ist schon im Ebertbad. Also da bin ich die meiste Zeit, das ist auch der einzige feste Job mit Anstellung und
Und du bist ein Ruhrgebietskind auch.
Ja, fast. Also eigentlich bin ich ja ein Rheinlandskind. Düsseldorf ist rein faktisch im Rheinland. Aber ich finde den Ruhrpott ehrlich gesagt ein bisschen sympathischer.
Aber du wohnst doch in Duisburg.
Ganz frisch wieder in Düsseldorf.
Nein, entschuldige, aber gerade eben haben wir uns darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht warum. Du warst in Duisburg, bist aber in Düsseldorf jetzt wieder.
Genau, aufgewachsen in Düsseldorf, dann meinen Schwenker nach Wuppertal gemacht, dann für ein Jahr in Duisburg gewesen und jetzt doch wieder Düsseldorf.
Das ist ja, dann bist du ein Rheiner. Aber die Rheinländer und die Ruhrgebieter, die verstehen sich ja sehr gut.
Ja, das stimmt.
So ist das ja nicht.
Also ich mag Düsseldorf auch und die rheinländische Kultur, aber irgendwie sympathisiere ich mehr mit dem Pott. Und das heißt nicht, dass ich Düsseldorf nicht mag, aber irgendwie finde ich so allein das Wort Ruhrpott strahlt so mehr Geselligkeit und mehr so freche Schnauze aus. Und das finde ich irgendwie ganz gut.
Ja, wer mal eine Weile in Düsseldorf verbracht hat, der weiß, wo du bist. Aber ich muss doch sagen, ich bin Kölner. Ich darf
nicht. Sind wir im selben Boot. Hey.
Genau. Und in der Zeit, in der du noch nicht im Eberbad warst, was war da, wo du sagst, da werde ich meinen Enkeln noch von erzählen, Enkelinnen?
Oh Gott, das Böse und Schöne zugleich ist ja, dass man so wahnsinnig viele Eindrücke in dem Job hat. Also ich glaube, ich freue mich über fast nichts nicht, also so gar nicht. Ich glaube,
kannst du irgendwas so richtig scheiße finden?
Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade das Mörs-Festival zum Beispiel. Also ich habe es wahnsinnig lieb gewonnen. Ich mache das sehr, sehr gerne, sonst wäre ich nicht auch immer noch irgendwie da im Team. Aber eigentlich komme ich privatmusikalisch überhaupt nicht aus dieser Ecke. Und das erste Mal, dass ich da auf dem Platz stand und ein Trio, ich weiß auch noch, wer es war, aber ich möchte den Namen nicht nennen, weil sich das irgendwie unwertschätzend anfühlt, als sie da losgelegt haben und es war eben so Free Jazz, dachte ich wirklich, mir platzen gleich die Ohren.
Ja.
Und ich habe überhaupt nicht nachvollziehen können, wo da der Mehrwert ist. Und das soll gar nicht respektierlich klingen, aber es war für mich einfach so total ungewohnt. Aber ich merke auch da, je länger ich da im Boot bin, desto mehr habe ich halt irgendwie so das, okay, ich verstehe es vielleicht doch ein bisschen und ich kann mich besser darauf einlassen. Aber ja, doch schon das. Also sowas zum Beispiel. Oder ich arbeite zum Beispiel auch fürs, also dann aber nur in den Festivaltagen, fürs Electrocise Festival in Erkelenz. Das ist EDM und Techno. Kann ich auch gar nichts mit anfangen privat. Also ich würde nicht auf eine EDM- oder Techno-Party gehen. Mhm. Ja, aber irgendwie macht es das dann doch durch die Leute, die zum Beispiel irgendwie da sind. Oder dann diesen Festival-Flair. Du läufst da so rüber und das ist wie so eine eigene Welt. Mhm. Sowas, das macht es dann doch auch irgendwie schön und irgendwie doch zu einer guten Erinnerung. Aber programmatisch, ich würde mich da nicht von der Bühne stellen und lauter als mitgrölen, wenn es die Musik denn überhaupt zulässt.
Also es ist ja wirklich so, dass meist Menschen, die Musik mögen, sind meist auch keine Arschgeigen.
Glaubst du?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass viele, dass die wenigsten, die wirklich Musik mögen, die um der Musik willen, da öffnet sich eine Ebene, die kann nicht böse sein.
Böse vielleicht nicht, aber ich finde zumindest anstrengend und irgendwie im persönlichen Umgang unsympathisch. Also ich konsumiere auch wahnsinnig gerne Musik.
Aber das finden wir bei allen, die findest du bei allen Musik.
Ja. Aber ich finde es, wie sage ich das jetzt so halbwegs charmant? Also ich finde ein wahnsinnig breit gefächertes Musikwissen oder auch so genrespezifisch wahnsinnig spannend und cool und bemerkenswert. Und ich finde es schön, wenn sich Leute reinfuchsen und irgendwie die B, C und Z-Seiten von irgendwelchen Alben kennen. Das finde ich erstmal schön, aber ich finde, es gibt unsympathische Arten und Weisen, darüber zu reden und zu transportieren, welches Wissen man denn da so hat. Aber klar, das ist auch auf andere Sachen zu beziehen und mit Böse gleichzusetzen ja dann auch nicht.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Aber es kann anstrengend werden.
Ja, natürlich, klar. Ich empfinde gerade so eine, wir sind ja in einer Zeit der Spaltung, der Trennung der Geschmäcker und von Einstellungen. Ich habe das Gefühl, früher konnte man mehr über sich lachen. Und ich rede jetzt nicht von früher vor dem Krieg, sondern wir alle haben diese Zäsur im Kopf, wo wir seitdem sind Fronten verhärtet. Aber eben auch im Humor.
Ja.
Und ich finde wirklich, früher konnte der Konservative noch über den linken Kabarettisten lachen, der über ihn Witze macht, und umgekehrt genauso. Der Linke konnte über den konservativen Kabarettisten oder also man konnte über sich selber lachen. Viel mehr, als man heute über sich selbst lacht. Oder alle fühlen sich sofort angegriffen in diesen Dingen. Und was nicht heißt, dass man nicht respektvoll miteinander umgehen soll. Die Trennung dieser Dinge, die ist so hart geworden. Ist das in der Musik auch so?
Doch, ich glaube schon, ja. Also ich finde tatsächlich auch total wichtig, gewisse Themenfelder aufzumachen. Also du hast jetzt nichts gesagt, was mir bedeutet, dass du das nicht denkst. Aber oder suggeriert, dass du das nicht denkst. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, so ein paar Felder aufzumachen. Und ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, aufeinander zu hören, wenn jemand sagt, hey, ich gehöre zur Menschengruppe XY und ich finde diese Begriffe oder das und das sollten wir sein lassen. Das finde ich grundsätzlich wichtige Diskurse.
1000% bei dir.
Voll, ja. Also das finde ich grundsätzlich total wichtige Diskurse. Und gerade wenn es vielleicht irgendwie größere Gruppen betrifft, also nicht, dass Individualbeispiele egal sind, aber gerade wenn es größere Gruppen betrifft, sind es auf jeden Fall Sachen, über die wir reden sollten. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich bin auch ganz klar gegen AfD und rechtes Gedankengut und so. Aber es fängt ja am viel Feineren an. Also ich verstehe schon, auch wenn ich so ein bisschen immer die Augen rollen muss, wenn Leute wirklich ganz klar sagen, gar nichts darf man mehr sagen, verstehe ich schon aber, was dahinter gemeint ist. Also ich finde schon, man sollte sich gegenseitig zuhören und Gedanken darüber machen, hey, sollte ich dieses Verhalten oder diesen Begriff oder das und das nicht vielleicht mal niederlegen? Aber ich verstehe schon, dass Leute finden, dass es irgendwie schwer ist, irgendwas zu adaptieren. Gerade wenn sie vielleicht nicht die entsprechenden Leute im Freundeskreis haben, die es ihnen vielleicht mal gut erörtern können oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich verstehe, dass das grundsätzlich schwierig ist, Umgänge mit diversen Dingen zu finden, wenn man vielleicht nicht auch mal ruhig und gut erklärt bekommt, was wie wo so ist. Generell habe ich aber auch das Gefühl, dass die Musikbubble einfach irgendwie politischer wird. Also ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Jahren, es wird auch vorher passiert sein, aber gerade in den letzten Jahren kommt immer mehr zum Thema Bandmitglied XY hat das und das gemacht und das und das gemacht und das und das gemacht. Und da merkt man dann irgendwie schon, dass gerade die großen PlayerInnen irgendwie reagieren und sich irgendwie positionieren. Und das kann auch irgendwie einfach eine Begleiterscheinung vom Internet sein, weil es mehr Leute irgendwie sehen und schneller sehen und so. Jetzt verhaspel ich mich so ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie so eine größere Politisierung stattfindet.
Mhm. Also im Großen und Ganzen beantwortet das meine Frage, aber nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin da zu allem, was du gesagt hast, kann ich immer nur die ganze Zeit nicken. Das kann der Zuhörer nicht hören, nicht sehen. Was ich in der Tat meine, ist, dass wir Kabarettisten hatten, wie zum Beispiel einen Volker Pispers, der sich vor ein zutiefst konservatives Publikum gestellt hat und denen den Kopf gewaschen hat. Natürlich, wer ins Kabarett geht, lässt sich seine eigene Meinung bestätigen. Das wissen wir alle. Es ist auch nichts ja, komplett Neues. Aber trotzdem konnten die immer noch eher über sich lachen. Okay, und da geht es nicht um, das darf man nicht mehr sagen, sondern ich habe das Gefühl, die Köpfe sind so hart geworden, in alle Richtungen, die sind so hart geworden, dass man keine Witze mehr darüber. Ich meine nicht, wir reden jetzt nicht von Wörtern, sondern dass es nicht mehr als Humor wahrgenommen wird. So. Natürlich, wie gesagt, ich bin bei allem da vollkommen bei dir und sehe auch, die Diskussion ist eine, auch sie ist auch so dämlich und so überflüssig, finde ich. Sie ist so überflüssig. Wenn ich nicht will, dass du mich ein fettes Schwein nennst, dann sage ich dir, bitte nenn mich nicht so und dann tust du es nicht. Fertig.
Richtig.
Und das ist jetzt sehr runtergebrochen, damit ich die anderen Worte alle nicht sagen muss.
Ich habe aber auch hier ein größeres Fass aufgemacht, als du von mir wolltest, merke ich.
Eigentlich ja.
Ja, entschuldige.
Aber es stimmt, aber wir waren bei der Musik, wir waren bei den Dingen, dass ich ja Musik politisiert, natürlich war sie immer politisch, ein Großteil der Musik ist und war immer politisch.
Aber ich merke eben auch, dass es die Umfelder werden, auch auf so Konzerten und irgendwie auf Social Media und so.
Ja.
Also, ja.
Ja.
Doch.
Wie wichtig ist denn Social Media heute für
generell
uns
wahrscheinlich
als Veranstalter?
Für uns als Veranstalter. Ich habe das Gefühl, im Eberpad gar nicht so doll. Also ich habe das Gefühl, wir haben schon so ein gewisses Stammpublikum. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Das ist mir relativ früh aufgefallen. So ein gewisses Stammpublikum, das einfach irgendwie darauf baut, dass im Ebertbad irgendwie für sie coole Sachen passieren. Aber ich glaube, auf andere Themen, Gebiete, Genres und sonst wie was gesehen, kann es sehr wichtig werden. Also so ein Indie-Festival, das Zielgruppe 20 bis 35 hat, also im Alter, das ist da wahrscheinlich deutlich mehr angewiesen als ein Eberbad vielleicht. Trotzdem ist es natürlich nicht schlecht, weil wir natürlich auch immer wieder neue Leute darauf aufmerksam machen wollen, dass wir existieren, dass wir Sachen machen, dass wir ja städtisch präsent sind. So. Aber ich persönlich habe das Gefühl, und da kann unser Marketingler, der Paddy, vielleicht auch noch mal andere Sachen zu sagen und mir ganz doll widersprechen. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich mal so gesagt, einschätzungsmäßig im Eberbad noch gar nicht so doll. Also der ist da trotzdem super fleißig und ich glaube, die eine oder andere neue Person bringt es dann doch zu uns rüber. Es ist gut, dass es das gibt, aber ich habe das Gefühl, wir sind noch gar nicht so schlimm in der Digitalisierung gelandet.
Wir sind noch nicht so viele Schritte weg vom Programmheft.
Ja, das stimmt.
Das ist übrigens leider,
Programm Flyer.
Leider nicht mehr gibt.
Nee, das stimmt.
Und in dem sind Flyer, wir haben Postkarten, wo das Programm draufsteht.
Richtig, also eigentlich ist das ja viel cooler, weil kompakter, es passt besser in die Hosentasche. Und man hat auch viel schneller eine aktualisierte Version.
Das ist richtig, aber den kann ich mir nicht an den Kühlschrank hängen.
Warum?
Ja, weil dann hast du das in 8 Punkt als Schrift da und für mich ist das ein Blatt mit 8 Punkt bedruckt einfach grau. In meinem Alter. Und ich bin ja nur in der Altersklasse, die ins Ebertbad geht, unter anderem.
Aber also, das wäre doch vielleicht mal der Zeitpunkt für so ein richtig schniekes Opernglas. Oder so ein Monokel wie, wie hieß denn derjenige aus DuckTales?
Wie Dagobert.
Das war Dagobert, ne?
Dagobert, ja. Genau.
Ja.
So ein Monokel.
Wäre doch schön, mal so, eine kleine Stiländerung.
Zwicker, so hießen die. Hieß Zwicker. Das Ding, was man sich auf die Nase setzte mit 2 Gläsern.
Ja.
Ja, schöne Stiländerung, gute Idee. Ich habe schon überlegt, ob ich mir mal so eine Gleitsichtbrille zulege, weil ich beim Einlass 200 Mal die Brille auf- und absetze, damit ich das überhaupt lesen kann. Und es ist schon dick gedruckt auf den Karten.
Ja, aber so riesengroß ist es auch nicht. Also ich glaube, ich kann dich ein bisschen beruhigen.
Ja, du bist sehr freundlich.
Danke. Aber ich habe auch nicht so gute Augen. Insofern, ich sitze quasi mit dir in einem Boot. Bei mir sieht man es nur nicht, weil ich einfach sehr lange schon Kontaktlinsen trage.
Ach.
Ja,
Tatsache. Habe ich dich schon mal in der Brille gesehen? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht. Ich bin ja ganz unverantwortlich im Sinne von, mir ist die Brille irgendwann mal so kaputt gegangen vielleicht. Mhm. Und eventuell habe ich mich dann gar nicht mehr so ganz gut drum gekümmert, sondern dachte mir so, hey, die Stärke, die ich in Kontaktlinsen kaufen muss, die kenne ich. Kontaktlinsen sind wetterresistenter. Kontaktlinsen sind's.
Okay, ja.
Ich glaube, es ist aber auch nicht so gut für die Augen, ehrlich gesagt.
Ich habe einmal Kontaktlinsen getragen in Rot oder Gelb. Ich glaube, in Gelb habe ich mir die Gelb oder Rot hatte ich mir die gekauft für dumm gelaufen. Da bin ich doch, Alter, ist scheißegal, das weißt du gar nicht, das kennst du nicht. Das war ein Stück, das wir gespielt haben. Und ich war der wilde Mann, der aus dem Wald kam und das war dann nur als Gag für die Darsteller, hatte ich mir so rote oder gelbe Kontaktlinsen in die Augen gemacht. Und es gab komische Blicke.
Die große Frage für mich ist an der Stelle, gibt es davon Bilder?
Es gibt ein Foto, wo ich eine gelbe und eine rote im Auge habe. Wie? Aber ich weiß, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, mit dieser Art von
Ich glaube, die sind auch nicht so, also dadurch, dass man die ja auch nicht so oft dann benutzen soll, sind die auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig anwenderfreundlich.
Ja, die sind natürlich nicht an irgendein Auge angepasst, dann meinst du schon gar nicht.
Aber Nito, weißt du, welche Schauspielleistung von dir ich kenne und immer noch wahnsinnig toll und spannend finde und eigentlich ganz viel hören würde? Aber dafür haben wir, also wir haben schon mal drüber geredet und du sagtest schon, dass du eigentlich gar nicht mehr so viel dazu weißt. Aber ich habe ja immer so gerne Mein Leben und ich geguckt, diese RTL-2-Sendung mit Wolke Hegenbart.
Gott.
Und ich habe dann euch mal rewatcht, ja. Ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt.
Ach, du
und ich habe dann mal irgendwie recherchiert, weil man will dann ja auch wissen, wie sehen die dann alle jetzt aus. Und dann habe ich doch tatsächlich deinen Namen in der Castliste gelesen. Und als wir dann gesprochen haben, hatte ich deinen Einsatz noch gar nicht gesehen und mittlerweile aber schon. Tolle 5 Minuten.
Echt? Wo hast du das gesehen? Weil ich kenne das nicht. Ich habe das nie gesehen.
Hast du es wirklich nie gesehen?
Ich habe es nie gesehen, was ich da gemacht habe.
Oh, ich glaube, das war RTL Plus.
Ich weiß, oder ich bin in irgendeiner Videothek, da wo Wolke arbeitete.
Genau, genau.
Die übrigens wahnsinnig nett ist. Oder damals war, keine Ahnung, ist ja lange, lange her.
Ja.
Und ich war in dieser Videothek. Und habe mit einer Kollegin, wir waren ein Liebespaar, waren wahnsinnig verliebt und haben
Genau, du hast dich drauf geknutscht.
Haben unseren romantischen Film ausgeliehen. Genau.
Ja.
Und sie war, heartbroken oder irgend sowas und musste uns scheiße finden.
Ja, ihr seid sozusagen übereinander hergefallen und sie, boah, jetzt kriegst du aber auch nicht mehr so richtig zusammen. Ich glaube, sie hat zu dem Zeitpunkt mit ihrem dann eben nicht mehr Freund gerade Schluss gemacht gehabt und war dann ganz deprimiert, weil ihr Arbeitskollege und auch bester Freund, der dann noch in der Videothek arbeitete, beziehungsweise dem die sogar gehörte, der war aber noch in einer Beziehung. Und so wurde ihr von allen Seiten unter die Nase gerieben, dass es ja Menschen in Beziehung gibt und du gehörtest tatsächlich dazu.
Ja, kannst du mal sehen. Also wenn du das so mal rausfindest, die Folge, bitte, sag mir mal Bescheid. Dann muss ich mal gucken, welche das ist, weil ich gucke natürlich keine Serie durch.
Ja, du kommst kurz vorm Grand Finale der Serie.
Okay. Ja. Ich wie gesagt, ich habe es nicht gesehen.
Ich finde das immer noch so wahnsinnig cool.
Ja, ja.
Das ist quasi mein Celebrity-Moment mit dir.
So.
Weißt du das eigentlich?
Ja, das gibt es. Das gibt es. Menschen haben Celebrity-Moments mit mir.
Richtig. Wuhu. Eigentlich ganz oft. Also neulich bei deinem Mitsingen mit Gina De La Moria gab es ja eine Dame, die hatte tatsächlich ein Shirt mit dir, wo du in so einer kleinen Sonne saßt oder einem Mond oder irgendwie
einem
so.
Mond. Ja, ja, aber das ist das, die beiden sind... Also das sind eigentlich zwei, die gehören zusammen, zwei Damen und die kommen immer zu den Vorstellungen. Die haben dann so T-Shirts wie, Nito, ich will ein Lied von dir und sowas. Und also ganz, ganz entzückend und ich bin da sehr, sehr, ja, da bin ich schon ein Stück weit stolz, dass die, dass es diese Menschen gibt, die, dass die kommen und sich wirklich freuen, wenn ich was mache.
Total. Ich finde ja auch sehr schade, dass du ganz viele Momente nicht mitbekommst, weil du nicht im Pfefferkorsbüro arbeitest. Also, das ist total okay, dass du nicht im Pfefferkorsbüro arbeitest, aber es gibt ja ganz oft solche Momente, wo sich Leute irgendwie darüber freuen, jetzt eine Karte zu einer Veranstaltung von dir erwerben zu dürfen. Manchmal ist das ein bisschen schade, dass du das gar nicht so mitbekommen darfst.
Ja, ich würde wahrscheinlich noch viel arroganter werden, als ich es schon bin.
Ja, ja.
Und so.
Also, ich glaube, wenn irgendjemand nicht arrogant ist, dann bist es du.
Was machen wir denn heute Abend hier, Lili?
Oh, wir haben heute eine Veranstaltung an einem ganz anderen Ort, der gar nicht so weit von unserem eigentlichen Ort entfernt ist. Aber wir sind heute bei der Ursch in der Luise-Alberts-Halle.
Genau. Nightwash mit verschiedenen Comediennen. Mhm. Es ist, ja, es ist eine bunte Mischung Menschen hier und 900 Zuschauer. Also, richtig.
Der Laden ist rappelvoll.
Der Laden ist rappelvoll und da draußen ist echt Alarm. Und ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal wieder raus.
Ich glaube leider auch.
Ja.
Mist. Aber einige von den Leuten, die hier heute auf der Bühne stehen, kann man in diesem und oder nächstem Jahr sogar noch bei uns im Überbad sehen.
Richtig.
Die Sandra Sprünken zum Beispiel ist mit 1AB-Ware noch bei uns. Mit einem Datum wäre ich jetzt aber überfragt.
Toni Bauer
schaut gerne
mal
in unseren Kalender. Toni Bauer kommt wieder, richtig. Wer kommt denn noch? Alice Köfer doch bestimmt auch mit irgendwas, oder?
Ja, Alice ist sowieso immer irgendwo mit dabei. Genau.
Ja. Also die sieht man auf jeden Fall noch mal.
Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, hör mal, tausend Dank.
Ja, ebenso.
Und wir gehen uns jetzt um Menschen kümmern, was?
Genau.
Das ist doch unsere Leidenschaft.
Fantastico.
Dankeschön.
Danke auch, bis dann.
Wasser im Ohr, der Ebert-Bad-Podcast.